Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 108. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele von uns betrifft, und zwar oft früher, als wir denken. Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und die Frage, warum unser Körper manchmal blockiert, obwohl wir eigentlich alles richtig machen. Wir sprechen darüber, warum Schmerzen nicht nur aus Muskeln, Gelenken oder Strukturen entstehen, sondern vor allem aus der Art und Weise, wie unser Nervensystem Informationen verarbeitet. Und wir schauen uns an, welche Rolle unser Gehirn, unsere Augen, unser Gleichgewicht und sogar unsere Atmung dabei spielen. In dieser Folge geht es um einen Blick hinter die Kulissen unserer eigenen Biologie. Wie steuert das Gehirn Bewegung? Warum schützen uns Schmerzen manchmal und bremsen uns gleichzeitig aus? Und wie können wir lernen, unser Nervensystem so zu trainieren, dass Bewegung wieder leichter wird?
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Luise Walter. Luise ist eine führende Expertin im Bereich des neurozentrierten Trainings, einem Ansatz, der Bewegung, Schmerz und Leistungsfähigkeit aus Sicht des Gehirns und des Nervensystems betrachtet. Aber dazu erzählt sie uns gleich selber mehr. Auf Basis ihrer internationalen Ausbildung hat sie mehr als 7000 Sessions mit Klientinnen und Klienten durchgeführt und arbeitet heute an der Schnittstelle von Medizin, Fitness und Neurologie. Ihr Training integriert Elemente wie Atmung, Augen, Gleichgewicht und Motorik, um das Nervensystem gezielt anzusprechen und dadurch Schmerzen zu reduzieren, Beweglichkeit zu verbessern und die Leistungsfähigkeit zu steigern. Wie genau das funktioniert, hört ihr jetzt von ihr. Wir steigen mal direkt tief ein, weil du sagst ja oft, Schmerz entsteht im Gehirn. Kannst du erklären, was du damit genau meinst und warum dieser Gedanke so wichtig ist im Umgang mit Schmerzen?
Total gerne. Im Endeffekt entsteht ja nicht nur Schmerz im Gehirn, sondern auch Bewegung oder Stress, weil vereinfacht runtergebrochen, unser Gehirn ist CEO von unserem ganzen Körper. Das heißt, wir sollten Gesundheit, Stress, Schmerzen eben nicht nur auf der rein körperlichen Ebene betrachten, sondern über das Nervensystem, was alles reguliert. Also alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir machen, alles, wie wir uns bewegen, wird im Endeffekt immer in einem Konstrukt im Hirn entschieden. Und wenn wir dann das Gehirn in den Mittelpunkt nehmen, unser Nervensystem in den Mittelpunkt nehmen, dann können wir halt sowohl was Schmerz angeht, aber auch was Stress oder Leistungsfähigkeit angeht, unsere Gesundheit ganz neu definieren und erleben.
Du hast jetzt schon zwei Bandscheiben-OPs gehabt. Wie hat dir diese persönliche Erfahrung deinen Weg geprägt oder deinen Ansatz geprägt?
Das hat den Ansatz ehrlicherweise sogar erst möglich gemacht. Also ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe irgendwie 10 Jahre in der Kultur- und Eventbranche gearbeitet und bin durch Zufall tatsächlich erst auf dieses ganze Thema gestoßen. Und ich weiß noch so dieser Moment, als ich einerseits gelernt, aber vor allem verstanden und gespürt habe, dass Schmerz eben nicht im Körper entsteht und die Rückenschmerzen jetzt nicht aus dem Rücken kommen, sondern mein Gehirn entscheidet, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da muss was geschützt werden, war für mich tatsächlich irgendwie so ein Gamechanger, so ein Türöffner in eine ganz andere Welt, weil ich dann auf einmal die Möglichkeit hatte, okay, ich kann mit den Schmerzen umgehen. Okay, ich kann selber etwas machen und ich bin nicht in dieser Ohnmacht und in dieser Hilflosigkeit abhängig von Therapie und Training und irgendwelchen Ärztinnen, sondern kann halt selber meinen Körper ein Stück weit wieder heilen und selber entscheiden, was will ich eigentlich machen, welche Leistung will ich haben und vor allem, wie gesund möchte ich leben.
Wie hast du angefangen damit?
Über Atmung tatsächlich. Mhm. Über Atmung und Augen. Ich weiß noch, dass ich bei einer Weiterbildung bin ich auf das ganze Thema gestoßen, wo ich sehr, sehr egoistisch nur für meine eigene Rehabilitation war nach der ersten OP und so gespürt habe, wir haben ein paar Übungen gemacht, ein bisschen geatmet, ein bisschen mit Vibration gespielt, ein paar Augenbewegungen und auf einmal konnte ich mein Bein wieder bewegen. Also ich hatte eine Fußheberparese, ich konnte mich nicht richtig auf die Zehenspitzen stellen, nicht auf die Fersen stellen. Dann haben wir gearbeitet und auf einmal hat das wieder funktioniert. Und ich dachte mir so, die haben mir doch nach der OP gesagt, der Nerv ist kaputt, das wird nie wieder funktionieren. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich verstehe noch nicht, was hier gerade passiert, aber ich will zumindest erstmal alles verstehen, lernen, mich damit auseinandersetzen und am eigenen Körper erfahren, was ist alles möglich und bin da dann relativ schnell, ehrlicherweise, so ein bisschen in der Einbahnstraße gerannt und gedacht, oh Gott, ich muss alles, was irgendwie mit angewandter Neurowissenschaft hat, an mir selber ausprobieren, um dann zu schauen, was kann man daraus eigentlich entwickeln.
Es ist neurozentriertes Training, für viele ein unbekannter Begriff. Wie definierst du den am besten?
Das ist schlechtes Marketing oder schlechte Wahl tatsächlich, weil ich glaube, es ist tatsächlich immer sehr erklärungsbedürftig. Im Endeffekt ist es einfach ein Ansatz, der weggeht von dem rein körperlichen, hingeht zu sagen, das Nervensystem steht im Mittelpunkt und das Nervensystem reguliert alles, egal ob es um Schmerz, um Stress oder um Leistungsfähigkeit geht. Und durch dieses, wir können es regulieren, hat man dann halt tatsächlich die Möglichkeit, einfach selber was zu machen und rauszukommen aus dieser Ohnmacht.
Wenn wir jetzt eine Ebene tiefer eintauchen, in deinem Training spielen ja Augen, Gleichgewicht und Atmung eine wichtige Rolle. Warum?
Ja, es sind im Endeffekt, wenn man das runterbricht, ja die drei bewegungssteuernden Systeme, also sowohl das visuelle System, die Augen, das vestibuläre System, Gleichgewicht und Propriorezeption, also die Körperbewegung. Mhm. Atmung, sage ich immer, ist eigentlich die Grundlage von allem, weil wir, wenn wir atmen, haben wir Bewegung im ganzen Körper. Und Bewegung ist die einfachste Möglichkeit, unser Nervensystem zu regulieren. Also wir sind auf der Welt, um uns zu bewegen. Wir können nicht nur die Augen bewegen, wir können ja nicht nur irgendwie Gleichgewichtstraining machen und die Augen außen vor lassen, sondern Gott sei Dank und leider Gottes ist im Körper ja alles miteinander verbunden. Mhm. Das heißt, mein Ansatz, kommt hier wirklich aus dem Training, ist einfach zu sagen, wie können wir diese drei Systeme so smart miteinander kombinieren, dass eine Person, die ständig Rückenschmerzen hat, einen positiven Effekt hat, dass der, die LeistungssportlerIn, einen positiven Effekt hat, aber vielleicht auch irgendwie Eltern oder irgendwelche C-Level-Leute oder irgendwelche Manager, Büromenschen, Kassiererinnen, die einfach relativ wenig Bewegung im Alltag haben und denen jetzt zu sagen, ja, ihr müsst euch mehr bewegen, hat ja in den letzten Jahrzehnten, wenn wir ehrlich sind, nicht so wahnsinnig gut geklappt, sondern vielleicht müssen sie sich einfach smarter bewegen und mehr verstehen, was sie wirklich ganz klein runtergebrochen im Alltag schon mal verändern können. Und da spielen die Augen und Gleichgewicht mit fast 80% der Daten, die dabei im Hirn verarbeitet werden, halt die größte Rolle. Das heißt, ich fange einfach da an, wo der größte Effekt ist.
Wie fängst du an? Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben?
Zum Beispiel, also weil ich glaube, das kennt jeder, Schulter-Nacken-Probleme. Wir sitzen alle super viel am Rechner. Jetzt wird immer drauf geschimpft, sitzen ist das neue Rauchen, bin ich kein Fan von. Sondern die Augen bewegen sich ja, wenn man sich einen Laptop anguckt, einfach nur noch in einem sehr kleinen Radius. Das wäre, als ob ich jetzt meinen Oberarm oder meinen Bizeps die ganze Zeit irgendwie nur in 5 oder 6 Grad bewegen würde, statt den mal zu beugen und auszustrecken. Das heißt, die Augen erstmal wieder wandern zu lassen, also wirklich über beispielsweise Blicksprünge in die Nähe gucken, in die Ferne gucken und dann relativ schnell nach 5, 6 Wiederholungen merken die Leute auf einmal, wenn sie dann ihren Schulter-Nackenbereich bewegen sollen, ach, das ist angenehmer. Ich habe weniger Verspannung, ich kann mich besser bewegen, der Schulterblick geht besser. Ich bin Fahrradfahrerin in Neukölln, das heißt, Schulterblick ist mir sehr, sehr wichtig bei allen Beteiligten. Das heißt, das ist die ideale Möglichkeit, dass man eben sofort spürt, okay, es verändert sich was, ohne dass ich jetzt komplizierte Übungen machen muss, ohne dass ich jetzt irgendwie 20 Minuten irgendeine Dehnung oder irgendeine Mobilisierung machen muss. Also tatsächlich einfach effektiver, pragmatischer, mit weniger Schnickschnack dort anzusetzen, wo Bewegung entsteht im Nervensystem, dem Nervensystem mehr Informationen zu geben und damit einfach so eine sogenannte Schutzspanne runterzufahren. Und jeder, der das selber mal gespürt hat, sagt sich halt so, ja klar, also 3, 4 Blicksprünge im Laufe des Tages immer mal zu machen, kann ich natürlich. Dann fühlen die sich besser, dann hat man weniger Verspannungen und dann kommt Bewegung automatisch.
Also Blicksprünge im Sinne von jetzt hier aus dem Fenster schauen in die Ferne oder...
Das wäre tatsächlich Entspannung. Das sage ich immer, wenn man wirklich viel vorm Rechner saß, haben ja schon unsere Großeltern im Endeffekt gesagt, ja, guck nicht so viel in den viereckigen Kasten, guck zwischendurch mal raus. Blicksprünge tatsächlich der Wechsel zwischen nah und fern. Also beispielsweise auf seinen ausgestreckten Arm auf den Finger zu gucken und dann aus dem Fenster wieder auf den Finger, wieder aus dem Fenster, sodass man immer diesen Wechsel aus nah und fern hat. Was passiert im Nervensystem? Wir haben diesen Wechsel aus Sympathikus, Parasympathikus, also vereinfacht gesagt aus Anspannungs- und Entspannungssystem.
Welche Fehlannahmen haben denn die meisten Leute, mit denen du trainierst, was ihren Körper und ihre Schmerzen angeht?
Also ich glaube, was immer so das Häufigste ist, dass sie Angst haben, irgendwas falsch zu machen, weil ihnen beigebracht wird, wenn du die Bewegung falsch machst, wenn du falsch sitzt, wenn du falsch schläfst. Also einfach so dieses kein Vertrauen mehr in den eigenen Körper. Ich bin gar kein Fan und ich weiß, ich bin da nicht wahnsinnig beliebt, vor allem in der Fitnessbranche, von diesen ganzen Corrective Exercises und irgendwelchen Trainer, Trainerinnen, die dann sagen, okay, du darfst die Kniebeuge nicht so machen, von irgendwelchen Firmen, die erklären, wenn du so schläfst, ist es katastrophal, wenn du so sitzt, ist es katastrophal. Sondern ich bin ein Riesenfan davon zu sagen, Bewegung bedeutet Vielfalt. Also es geht um eine Bewegungskompetenz, Bewegungsintelligenz und die entsteht durch eine Bewegungsvielfalt. Dann früher hat man immer so schön gesagt, die beste Körperhaltung ist die nächste. Also je mehr Abwechslung wir spielerisch in den Alltag bringen, umso besser. Und ich glaube, dass wir davon wegkommen müssen, weil dieses, du machst etwas falsch mit deinem eigenen Körper, zerstört komplett die Selbstwirksamkeit. Und wenn wir Selbstwirksamkeit zerstören, ja, wie soll da eine Person irgendwie noch mal eine Machbarkeit, eine Motivation haben, irgendwas verändern zu wollen?
Es ist ja so, dass viele zu dir kommen, wenn die sagen, ich habe schon alles probiert. Was unterscheidet dein Konzept von einem klassischen Physio- oder Krafttraining?
Idealerweise unterscheidet es gar nicht so viel, sondern ich glaube, es verbindet eher. Weil ich mag den Ansatz immer nicht zu sagen, ja, die anderen machen alles falsch. Im Gegenteil, ich glaube, ich gucke ein bisschen, Buzzword, ganzheitlicher darauf, aber gar nicht jetzt im Sinne von, ich mache eine Riesenanamnese und maße mir an, über alle Bereiche Bescheid zu wissen, sondern ich nehme mich selber nicht so wichtig und ich frage und höre zu. Ich glaube, dass die meisten Kunden, Kundinnen, Patientinnen ziemlich genau ein Gespür dafür haben, was könnte im Körper gerade nicht in Ordnung sein. beispielsweise, die kommen mit Rückenschmerzen an und sagen, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt eigentlich von Augen. Ich habe das Gefühl, meine Atmung ist nicht so frei, aber ich weiß schon, das hat nichts damit zu tun. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Und ich immer so denke, ja, warum soll das nichts damit zu tun haben? Ist ja derselbe Körper. Und wir lernen aber so oft, weil wir in unterschiedlichen Therapien, in Trainingsansätzen von Coaches irgendwie gesagt bekommen, das ist dieses eine Problem, das ist diese eine Ursache oder dieser eine Auslöser. Ich glaube, davon können wir einfach wegkommen, weil es gibt nie eine Ursache. Also jeder, der in dem Bereich arbeitet, weiß, es ist immer alles multifaktoriell. Dein Schlaf, dein Stress, deine familiäre Situation, dein Umfeld, wie es gerade die politische Lage, scheint die Sonne oder nicht. All das spielt ja eine Rolle. Sonne scheint, habe ich fantastische Laune. Wenn ich mir meine Migränepatientinnen angucke, wenn die heute rausgehen würden, würden die sagen, oh, viel zu hell. Also auch das ist super individuell. Und ich glaube, dass im Vergleich zum Beispiel zum Physio oder zum Training, ich halt nicht hingehe und sage, wir müssen jetzt die Muskeln trainieren oder du hast Rückenschmerzen, wir fangen beim Rücken an, sondern halt wirklich zu sagen, wie können wir das Nervensystem regulieren? Wie können wir individuell deinem Körper mehr Sicherheit geben, damit das Nervensystem, das Gehirn sagen kann, okay, ich kann das hier alles einschätzen, ich kann das auch tolerieren, mal weniger zu schlafen oder mal mehr oder weniger zu bewegen und kann aber individuell dann quasi Lösungsansätze geben.
Du hast es schon gesagt, jeder ist irgendwie anders, aber du hast ja ganz viele Menschen gesehen aus unterschiedlichen Bereichen. Siehst du irgendwo ein Muster, die alle mit sich schleppen?
Ja, ich glaube, das weiß und kennt jeder. Also dieses Häufige ist häufig, selten ist es selten. Natürlich hat man immer ein Stück weit eine Mustererkennung. Mhm. Ich würde sagen, dass ich gucke mir meine Fälle tatsächlich immer relativ analytisch auch aus den Datensätzen immer nochmal an. Locker 80-90% haben extreme Vorteile und Potenzial, wenn sie die Atmung optimieren. Zungenposition stimmt bei fast niemanden. Da kann man, egal ob das Leistungssportler sind, ob das Spielerinnen sind, ob das irgendwie, also völlig egal, in welchem Bereich die sind. Beckenaufrichtung ist auch ein Klassiker, klar, mit dem unbewegten, viel sitzenden Alltag, den wir haben. Ich glaube, das sind so die drei Faktoren. Und dann klar, bei allen, die viel am Rechner sind, kann man über die Augen, über Blickstabilisierung super viel rausholen. Und müsste und dürfte jeder mehr Kraftsport machen. Selbstverständlich bin ich ein Riesenfan von, nicht nur Ausdauer, vor allem bei Frauen, vor allem irgendwie ab 35 aufwärts. Nicht nur irgendwie Pilates oder Reformer Pilates und Yoga machen, sondern halt tatsächlich einfach Krafttraining und das Stück für Stück aufbauen. Aber Atmung, Zunge, Becken, würde ich sagen, sind so die drei Hauptthemen, die man mit jedem durchspielen kann, egal welches Alter, egal welcher Fitnesszustand, die wären besser.
Lass uns alle drei Themen einmal kurz ansprechen.
Okay.
Was ist das häufigste Thema, was du bei Atmung angehst?
Also klassisch, die meisten sind Overbreather, also sogenannte Überatmer, chronisches Hyperventilieren würde man das jetzt im medizinischen Kontext nennen. Das heißt, die meisten atmen zu flach und atmen zu häufig. Mhm. Also es gibt ja immer dieses Missverständnis, dass gesagt wird, du musst tief einatmen. Das heißt, die meisten fokussieren sich auf die Einatmung, atmen nicht lang genug aus. Eigentlich über Atmung vereinfacht, muss man nur drei Sachen wissen. Erstens, Mund ist geschlossen, Nase, also Nase ein, Nase aus. Mhm. Zweitens, wenn ich mich auf die Einatmung fokussiere, aktiviere ich den Sympathikus, also gehe ich eher in Stress, in einen Erregungszustand. Super, wenn ich auf eine Bühne gehen muss, also wenn ich wirklich auch diese Aufregung brauche. Und das Dritte, wenn ich mich auf die Ausatmung fokussiere, habe ich eher einen entspannenden Effekt. Und die meisten, wenn sie ehrlich zu sich sind, sind eher übererregt, also sind eher angespannt, sind gestresst, sind genervt, sind irgendwie mieslaunig, haben ein relativ hohes Stresslevel. Das heißt, für die meisten ist der Fokus auf verlängerte Ausatmung. Klassisch hat man, glaube ich, spätestens seit Huberman schon tausendmal gehört, physiologische Seufzeratmung, zweimal ein, einmal verlängert aus. Ich passe die an. Ich sage immer, zweimal durch die Nase einatmen, einmal verlängert durch die Nase ausatmen, weil wenn die Leute mit Atemtraining anfangen und dann ist eine Atemübung zweimal Nase ein, Mund aus, was bleibt bei den Leuten hängen? Ah, Luisa hat gesagt Nase ein, Mund aus, das heißt, verlangt man da von den Leuten ein bisschen kleinen Switch im Hirn, ja, das kriegen die meisten aber hin und ich glaube, dass man mit der Atmung, wir wissen, 5 Minuten am Tag reichen. Man hat keinen zusätzlichen Effekt, wenn man es 10, 20, 30 Minuten macht. Und ich glaube, das ist so für die ungeduldigeren Menschen wie mich und für so eher pragmatische Menschen halt eine sehr, sehr gute auch Begründung und Erlaubnis nochmal, hey, 5 Minuten reichen auch wirklich. Du musst gar nicht 10 oder 20 Minuten machen, weil ich war immer so, ja, ich atme, meine Atmung ist super, quatscht mich nicht voll. Atemtraining hatte für mich immer sowas Esoterisches, Pseudowissenschaftliches, wir machen irgendwie die Räucherstäbchen an und jetzt atmen wir in unser Zentrum und sehen irgendwelche Blumen oder irgendwelche, keine Ahnung, Quellen oder Lichter in uns aufsteigen. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und seit ich aber gemerkt habe, was das für einen Effekt hat, egal bei welchen Menschen, egal bei welchen Kunden, denke ich immer so völlig bescheuert, dass wir das nicht irgendwie im Kindergarten schon lernen.
Ich glaube, das mit dem Mund ausatmen vereinfacht für viele, dass du den Mund quasi spitzen kannst und dann langsam das Ausatmen herauszögern kannst, was durch die Nase ausatmen erfordert ein bisschen mehr Fokussierung, sage ich es mal, und Konzentration, dass man wirklich langsam durch die Nase ausatmet.
Absolut. Und gleichzeitig hat man aber, wenn man durch die Nase ausatmet, die Zunge, und das ist ja dann immer bei mir der zweite Punkt, die Zunge gleich schon in der neutralen Position. Wenn wir jetzt anfangen beizubringen, atmet durch den Mund aus, gehen eben fast alle in diese Lippenbremse. Ja. Also was du gerade meintest, genau. Um dieses verlangsamte Ausatmen zu erzeugen, kennt man ja vielleicht auch aus dem Yoga. Und bei den meisten Leuten bleibt dann aber halt wirklich hängen, ah, okay, ich muss diese Lippenbremse machen, um mich runterzufahren. Das muss ich aber eigentlich gar nicht, sondern ich will im Alltag, dass die erstmal lernen, wie ist die Zunge in einer neutralen Position, weil Zunge, also aus meiner Perspektive, da bin ich vielleicht auch mittlerweile ein bisschen zu freakig geworden, ja das geilste Körperteil ist, weil es das einzige Körperteil ist, was von der rechten und linken Hirnhälfte angesteuert wird, jeweils über 4 Hirnnerven und aber ein Körperteil ist. Sonst haben wir ein rechtes Auge und ein linkes Auge, rechter Trigeminus, linker Trigeminus, also rechter Kiefer, linker Kiefer. Wir haben ja sonst immer diese Aufteilung und Zunge ist ja, ne, auch in der Neurologie bei Schlaganfall, die ersten Screenings sind ja immer, okay, wie ist die Zungenposition? Zunge rausstrecken, zeigt die nach rechts, zeigt die nach links. Bei mir zeigt die heute noch dominant in die eine Richtung. Also nach der OP, rechte Seite bei der zweiten OP, war bei mir relativ lange taub, habe ich nicht gespürt. Das wird heute noch gegenstabilisiert über die Zunge. Und ich finde dadurch, dass die Zunge, also jetzt nicht nur in der Abbildung im Nervensystem, sowohl sensorisch als auch motorisch, also wie fühlt sie sich an und wie ist sie bewegbar, einfach so einen Einfluss hat auf Kommunikation, auf Atmung, auf Essen, also alles, was uns Menschen ein Stück weit ja auch von anderen Säugetieren unterscheidet, wie können wir kommunizieren, auf welche Art und Weise, läuft alles über die Zunge. Das heißt, sie ist ja auch emotional, mental so stark verbunden, wie ist unser Verdauungssystem, wie ist unsere Atmung. Haben wir schon eine Oxidation im Mundraum, weil die Zungenposition nicht stimmt, weil ich zu viel durch den Mund atme. Also ich finde, da hängen so viele Zahngesundheitsthematiken dran, so viele Verdauungsthematiken dran, so viele Stressregulationen. Alle, die mit dem Kiefer knirschen, die irgendwie Stressbeißer sind, die ständig irgendwelche Nacken-Schulter-Beschwerden haben, wo ich so denke, Zunge, 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 achtet alle auf eure Zungenposition, trainiert die und man hätte so viele Probleme schon nicht mehr.
Wie ist denn die richtige neutrale Zungenposition?
Also immer, wenn man nicht redet, isst, trinkt, irgendwas bewusst mit der Zunge macht, gehört die mit einem leichten Anpressdruck oben an den Gaumen. Mhm. Also das kann man selber testen, wenn man die einfach erstmal dahin legt. Zungenspitze hat keinen Kontakt zu den Schneidezähnen. Dann grinsen, Augen aufreißen und schlucken. Und in dem Moment, wo man schluckt, merkt man, dass die Zunge so leicht nach oben presst. Mhm. Und das ist für alle, wenn man das jetzt mitgemacht hat. Für viele wird man sagen, ah, okay, ist aber komisch, weil die meisten, und das ist erschreckend, haben die Zunge entweder unten liegen. Es wird teilweise sogar im Yoga und Pilates beigebracht, dass die Zunge ruhig unten liegen soll. Das ist der größte Bullshit. Oder die pressen die Zungenspitze oben oder unten gegen die Schneidezähne. Mhm. Und das ist mit den ganzen kieferorthopädischen Behandlungen, mit irgendwelchen, also ich habe selber auch Retainer drin, ist das halt relativ oft eingespeichert, dass man irgendwie die ganze Zeit mit der Zunge irgendwo rumdrückt, vor allem in Stresssituationen. Im Leistungssport, beim Bodybuilding, beim Powerlifting wird das total genutzt, um zu sagen, okay, Spotting der Zunge, weil du viel mehr Kraft hast. Ich kriege, wenn ich das im Training mit beachte, habe ich teilweise 10, 15 Kilo mehr, die ich bewegen kann. Und das ist jetzt im Verhältnis zu meiner Körperausgangsmasse schon relativ viel prozentual. Mhm. Also, und das ist eine totale Veränderung. Wenn man lernt, da eine entspanntere Zungenposition, nicht nur in Stresssituationen, sondern idealerweise halt auch im Alltag zu bekommen, merkt man auf einmal, teilweise verändert sich sogar die Zahnposition, die Kieferposition. Du entspannst das Kiefergelenk vor allem. Mhm. Und also ich habe einen relativ markanten Kiefer. Ich habe eine Masseterhypertrophie, also eine Überfunktion vom Kiefermuskel. Ich habe immer so krass geknirscht. Ich habe immer so krass Stress gebissen. Meine Zunge war immer unten mit Druck gegen die Zähne. Ich dachte mir immer so, ist doch super, die gehört entspannt nach unten. Also das war für mich tatsächlich damals so, dass ich erst mal gedacht habe, was ein Bullshit, die Zunge gehört doch nicht nach oben. Und auch wenn ich mit Sängern arbeite, mit Schauspielerinnen arbeite, das macht so einen Unterschied, wie man atmen kann, wie man reden kann. Bei vielen Frauen, die so eine hohe Stimmlage haben, wo die Stimme so wegbricht, wo ich so denke, ja, ihr könnt gar nicht normal reden. Ihr habt so viel Spannung auf der Zunge, ihr habt darüber so viel Spannung auf dem Vagusnerv. Wie soll da irgendwie eine Entspannung und ein, ich sag mal, ein Flow-Zustand, ein System kommen?
Habe ich es richtig verstanden? Wenn ich mit entspannter Zunge Gewicht erhebe, kann ich mehr Gewicht heben?
Mhm. Und du kannst aber das dann, es funktioniert nicht über den ganzen Wettkampf, aber du kannst, wenn du die Zunge bewusst noch nach oben drückst, kriegst du mehr Mittellinienstabilität. Also ich mache zum Beispiel High Rocks, wenn ich mit, keine Ahnung, nicht mal 50 Kilo und 152 Kilo Schlitten schieben muss, ist das schon eine Ansage. Mhm. Das heißt, wenn ich mit der Zungenposition bewusst nochmal Druck aufbaue, merke ich richtig, wie ich stabiler bin und viel mehr Power aufbauen kann. Ich cheate immer, weil ich sonst keine Chance habe, mit Kraft und Ausdauer dabei den Mixed Doubles antreten zu können.
Und kann ich dann trotzdem die Zähne zusammenbeißen?
Nee, das willst du eben nicht. Also das kann man wieder in Ausnahmesituationen bei gewissen Bodyliftern oder Powerliftern arbeiten wir damit, weil einfach, wenn du, keine Ahnung, 200 Kilo hebst, dann ist irgendwann, geht's nicht drum, ob das neurologisch korrekt ist, sondern einfach, wie kann man mehr Aktivierung bekommen.
Ja.
Früher, wenn man irgendwie an Ammoniak geschnüffelt hat, ist das gesund? Nein, aber aktiviert dich das und bringt dich das in so einen quasi Performance-Zustand, dass man das arbeiten kann. Zähne zusammenbeißen würde ich nie machen, weil du einfach durch den Druck auf die Zähne und auf das Kiefergelenk auch eine Repositionierung vom Becken hast. Also Becken und Kiefer sind ja Spiegelgelenke. Und je nachdem, welche Sportart du machst, wenn du dann quasi in eine Schrittbewegung gehen willst, möchtest du das eigentlich nicht. Wenn du jetzt Powerlifting hast, olympisches Gewicht heben hast, ist das super, weil da stehst du ja auf beiden Füßen. Ja. Da muss das Becken quasi nicht irgendwie in eine dynamische Bewegung gehen. Das kommt aber so ein bisschen dann wirklich sportartspezifisch nochmal drauf an. Aber gerade beim Laufen, gerade die ganzen schönen Wetterläufer, wenn man mal beobachtet, wie die laufen, fast alle haben Mund auf, wo ich so denke, was macht ihr denn da? Atmen. Also lauft halt langsamer, schließt euren Mund gefälligst. Achtet auf eine natürliche Zungenposition. Ist es am Anfang super frustrierend, ja? Auch wenn ich mit den Triathleten arbeite, die dann immer erstmal sagen, ist ja voll anstrengend. Ich sage, ja, aber du gewöhnst dich halt dran, dass es dann leichter wird und dann vor allem für die Leute, die schnell an Plateau kommen, die haben dann halt wirklich auch die Möglichkeit, sowohl VO2 Max nochmal zu optimieren und dann aber wirklich auch Herzratenvariabilität. Du siehst messbar, wie sich das verändert, wenn du eine natürliche Zungenposition einnehmen kannst.
Ja. Also ich laufe gerne nur mit Nasenatmung, aber ab einer gewissen Belastung ist das einfach nicht mehr machbar.
Wollte ich gerade sagen, ne? Und auch jetzt im Performance-Bereich, wirklich, wenn es um Wettkampf geht, ja natürlich nicht, weil da willst du ja nicht ausgeglichen sein, sondern im Performance-Zustand will ich sympathikoton sein. Ja. Wenn ich, keine Ahnung, einen Bus hinterher renne, eine Treppe hochrenne, dann ist es völlig okay, dass ich dadurch den Mund atme, weil Atmung ist sehr flexibel, die passt sich der Situation an. Ja. Wenn ich aber Trainingsläufe habe, wo ich quasi meine Stresstoleranz optimieren will und ausdehnen will, dann will ich halt keine Mundatmung haben.
Was empfiehlst du, wenn jemand akut Schmerzen hat?
Kommt drauf an, was die Schmerzen sind, wie lange die schon da sind. Das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, da ist jemand mit einer akuten Verletzung oder jemand mit einem chronischen Zustand.
Den Klassiker, irgendwie den Hexenschuss nehmen.
Hexenschuss, auch da würde ich tatsächlich erstmal schauen, okay, wie können wir über Atmung das ganze System erstmal normalisieren. Erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ist der Schmerz da, wann ist er nicht da. Wie oft habe ich Klienten, die sagen, ja, 24/7. Wir können nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche Schmerzen haben. Es gibt immer Situationen, wo wir keine Schmerzen haben, wo wir sie einfach nicht wahrnehmen. Das heißt nicht, dass sie da nicht da sind, aber wo die Wahrnehmung verändert ist. Das heißt erstmal diesen Perspektivwechsel, wo sind schmerzfreie Momente? Weil das Hirn dann merkt, ah, okay, es gibt schmerzfreie Momente. Und dann geht's eigentlich immer drum, eine schmerzfreie Wiederholung hinzubekommen. Sprich, wenn ich jemand mit Hexenschuss habe, geht's drum zu sagen, wie kann ich mein Becken ganz, ganz langsam mobilisieren, sodass es nicht schmerzfrei ist, sodass mein Nervensystem lernt, okay, eine Bewegung verursacht keinen Schmerz. Und wenn man das jetzt runterbricht, hat man eigentlich immer drei Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann als erstes immer die Geschwindigkeit verändern von Bewegung. Das heißt meistens Slow Motion. Und Slow Motion ist meistens deutlich langsamer, als man denkt, dass es Zeitlupe sein sollte. Ich weiß, mein einer Mentor hat immer gesagt, wenn du dir nicht doof vorkommst bei der Bewegung, ist es zu schnell. Also man muss selber wirklich so denken, was mache ich denn hier für einen Quatsch? Für diejenigen, die wie ich sehr ungeduldig sind, Metronom benutzen, weil dann kann man die Geschwindigkeit selber eintakten und hat dann selbst, wenn es super langsam ist, durch diese Taktvorgabe trotzdem die Belohnung, zum Beispiel bei der Beckenaufrichtung, wann ist das Becken nach hinten, nach vorne gekippt und das dann wirklich so langsam einstellen, dass man das takten kann. Also Geschwindigkeit runterfahren, Bewegungsumfang wäre Nummer zwei, Hexenschussbeispiel. Vielleicht ist das wirklich erstmal nur ein Millimeter nach vorne und hinten, völlig egal. Es geht um eine schmerzfreie Bewegung, sodass das Hirn lernt, okay, hier ist gerade keine Bedrohung. Und das dann Stück für Stück aufbauen. Und das dritte ist Ausgangsposition. Kennt jeder mit dem Hexenschuss. Im Liegen kann man sich vielleicht noch ein bisschen bewegen. Im Sitzen wird es schon schwierig. Im Stehen Katastrophe. Das heißt, wir fangen im Liegen an, dann im Sitzen, dann im Stehen und irgendwann alltagsspezifisch oder sportartspezifisch. Und damit ist es dann egal, ich sag mal, mit wem man arbeitet, ob das dann irgendwie Leistungssportler irgendwie ein Nationalmannschaftslevel ist oder ob das irgendwie die 80-jährige Oma von nebenan ist. Weil jedes Nervensystem ist darüber regulierbar.
Wenn jemand jetzt noch nie einen Hexenschuss hatte, wie merkt man denn, dass der Körper im Schutzmodus ist?
Auch das würde ich sagen, ist immer individuell. Das merkt jeder für sich selber, wenn man einfach nicht mehr leistungsfähig ist. Wenn man anfängt, über Gesundheit nachzudenken, sage ich immer, dann weiß man, da ist irgendwas im Argen. Weil Gesundheit, das ist ja, ja, aber denkst du jeden Tag über deine Gesundheit nach?
Auch, ja.
Ja, und dann ist die Frage, machst du es präventiv, weil du den Fokus hast zu sagen, hey, ich will es bewahren. Oder die meisten Menschen, die sich nicht im Gesundheitssystem bewegen, denken natürlich über Gesundheit nicht nach. Sondern Gesundheit wird dir erst auffällig, wenn sie nicht mehr da ist. Das heißt, das ist ja auch das größte Paradox eigentlich an der Prävention und vielleicht die größte Herausforderung. Idealerweise will ich über Gesundheit nicht nachdenken, sondern ich gönne mir das. Es ist leicht, ich muss nichts machen. Und dann aber zu überlegen, okay, was kann ich für Faktoren nutzen, um langfristig diesen Zustand, ich muss mich nicht drum kümmern, aufrechtzuerhalten, ist es ja im Endeffekt wie bei Finanzen. Warum funktioniert Vorsorge auch finanziell bei den wenigsten nicht? Weil sie sich jetzt nicht drum kümmern müssen. Das Problem kommt erst später.
Guter Vergleich. Welche Rolle spielen Stress, Atmung und Schlaf in deinem Ansatz?
Sind, würde ich sagen, im Netz. Also ich mag immer diesen Ansatz nicht, wenn man sagt, okay, Schlaf ist die Säule oder Stress ist die Säule oder Bewegung ist eine Säule, weil wir damit meiner Meinung nach so ein Bild aufmachen von einem Haus, wo wir unten ein Fundament haben und dann haben wir da drei Säulen, dann kommt ein Dach drauf. Das ist ja auch bei Longevity wird das so gemacht, bei Ernährung, bei fast allen Sachen bauen wir Häuser, wo ich so denke, also mit Verlaub, was ein Bullshit, wir sind ja eher neuronale Netze. Durch KI kommt das ja immer mehr, deswegen arbeite ich, glaube ich, auch so viel im digitalen Bereich und mit so vielen Tech-Personen, Tech-Expertise zusammen. Weil egal, wenn man sich jetzt ein Spinnennetz beispielsweise vorstellt mit unterschiedlichen Punkten, egal wie ich den Punkt verändere, es verändert immer das ganze Netz. Und das ist aber ein dynamisches Netz. Das heißt, wenn ich meinen Schlaf optimiere, habe ich natürlich einen positiven Einfluss auf Bewegung und auf Stress. Wenn ich meinen Stress reduziere, habe ich einen positiven Einfluss auf Bewegung und Schlaf. Also alles beeinflusst sich sowohl positiv als auch negativ. Ich glaube, das Wichtige ist immer, den individuellen Kontext zu betrachten. Also was ist realistisch? Jungen Eltern zu sagen, ah, wir sollten bei euch mal den Schlaf optimieren. Es ist nicht gut, dass ihr so wenig schlaft. Da müssen wir mal ran. Also du hast selber Kinder, du wirst wahrscheinlich so denken, ja, also spinnst du, ich habe keine Kinder. Man sollte eh keine Tipps an junge Eltern geben, was Schlaf angeht oder irgendwie Erziehung, habe ich gelernt. Aber da halt zu schauen, okay, was ist realistisch? Kann man bei denen vielleicht mit anderen Stressmechanismen arbeiten? Und kann man, wenn, keine Ahnung, ich betreue relativ viele junge Mütter, junge Väter, wo auch die Kinder wirklich teilweise Schreikinder sind, teilweise unterschiedliche auch neurodegenerative Erkrankungen zum Teil schon haben. Und da aber reinzugehen und zu sagen, was ist MED wieder, minimal effektive Dosis? Wie kannst du mit minimalem Aufwand deinem Nervensystem was Gutes tun? Koregulation dann auch für die Kinder. Bind dir morgens, abends ein Widerstandsband um, also irgendein Gummiband leicht um die Rippenbögen, dass du eine dreidimensionale Ausdehnung hast. Du musst gar nicht auf die Atmung achten. Das macht der Körper automatisch durch den Widerstand. Das heißt, schon haben wir Stress reduziert, haben wir einen direkten Einfluss auf Schlaf und auf die Bewegung, Ein-Ausatmen-Muskulatur. Das heißt, ich glaube, egal, welche von den Bausteinen man nimmt, welche von den Knotenpunkten man quasi nimmt, es geht eher darum zu gucken, was ist für dich gerade der am wenigsten aufwendige und der dir vor allem mittel- und langfristig gesehen am meisten Spaß macht, sodass du dran bleibst. Also es muss für einen passen. Wenn man mir irgendwelche Meditationsübungen mitgibt, mache ich das immer wieder und scheitere immer wieder daran. Es ist einfach nicht oder noch nicht mein Zugang.
Ja.
Also ich glaube, da muss man weniger drüber nachdenken, was ist eine Säule oder was ist die Basis und wie bauen die aufeinander auf, sondern vielmehr, wie können die miteinander kombiniert werden und was ist aber einfach wirklich realistisch und im Alltag auch umsetzbar.
Ich würde dich gerne zum Schluss fragen, welche Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben, die sie quasi in ihrem Alltag möglichst einfach umsetzen können? Du hast viele schon genannt. Hast du eine Top-3- oder Top-5-Liste?
Oh Gott, Top-3 oder Top-5-Liste? Top-1, morgens innerhalb der ersten 90 Minuten rausgehen, Tageslicht. Wir verbringen viel zu wenig Zeit im Tageslicht. Nicht Sonnenlicht, sondern Tageslicht. Punkt Nummer 2, Zungenposition. Natürliche Zungenposition. Punkt Nummer 3, Krafttraining. Völlig egal was, ob das jeden Tag Kniebeuge sind, Liegestütze sind, irgendwas, was unkompliziert ist, was man wirklich jeden Tag immer wieder machen kann. Da geht's noch nicht um strukturiertes Krafttraining irgendwie im Fitnessstudio, sondern eine Übung raussuchen und die anfangen. Punkt Nummer 4, jetzt machen wir eine Top-5-Liste draus. Punkt Nummer 4, Atmung, Widerstandsband. Irgendein Widerstandsband besorgen, morgens, abends umbinden, egal wo man ist. Und Punkt Nummer 5, Handy auf Schwarz-Weiß stellen, weil man dann weniger Zeit im Digitalen verbringt, mehr Zeit im Hier und Jetzt ist und mit sozialen, realen Kontakten ist. Und vor allem, glaube ich, so dieses allumfassende Gönn-dir-Gesundheit. Es ist nichts, was man sich erarbeiten oder verdienen muss, irgendwie mit Motivation oder Disziplin, sondern was man sich gönnen sollte.
Sehr schöne Tipps, vielen Dank. Wer mehr über dich erfahren will, wo finden wir dich?
Luise Walter googeln und dann kommt man auf ganz viele unterschiedliche Themengebiete.
Ja, du machst auch viele Videos mit vielen Übungen, die ich selber auch sehe und versuche dann auch zu machen im Stehen. Und das ist ganz toll, was du machst. Von daher vielen, vielen Dank stellvertretend für alle Leute, die deine Videos und deinen Content-Bücher konsumieren und lesen. Du hilfst den Menschen, gesünder zu leben, präventiv auch einzutauchen in ein besseres Verständnis ihres Körpers und das mit leichten Übungen, die wirklich relativ einfach umzusetzen sind. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, was du machst. Vielen Dank.
Merci, vielen Dank.
Die Fakten der Folge.
Von Luise wissen wir, unsere Atmung beeinflusst nicht nur Stress und Energie, sondern direkt unsere Körperhaltung, Bewegungskontrolle und Schmerzverarbeitung. Eine funktionale Atmung kann daher das Nervensystem beruhigen und damit sofortige Verbesserungen in Beweglichkeit und Kraft bringen. Was ich sehr spannend fand und was sicherlich für den einen oder anderen neu sein wird, ist, dass die Position der Zunge Spannungen im Kiefer, in der Halswirbelsäule oder sogar im Gleichgewichtssystem beeinflusst. Eine korrekte Zungenhaltung, sanft am Gaumen, kann das Nervensystem entlasten und Bewegungsabläufe stabilisieren. Sehen und Balance sind zentrale Informationskanäle für das Gehirn. Wenn einer dieser Bereiche unsauber arbeitet, schaltet das Nervensystem in einen Schutzmodus, oft spürbar als Einschränkung, Unsicherheit oder Schmerz. Kleine Übungen können hier große Wirkung haben. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten. Es kommt ja noch mein Random Reminder. Hat dir die Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@zeramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder? Wenn wir Durst haben, fällt unsere Leistung ab. Wusstest du, dass Durst ein Spätsignal ist? Wenn du Durst spürst, hast du meist schon 1-2% Flüssigkeit verloren. Das ist genug, um Konzentration, Stimmung und Reaktionsgeschwindigkeit messbar zu senken. Diese Mini-Dehydration passiert oft unbemerkt. Durch Atmen, Denken, Heizungsluft, Kaffee oder Stress. Dein Körper merkt es früher als dein Bewusstsein. Trink also regelmäßig kleine Mengen über den Tag verteilt. Nicht erst, wenn du durstig bist. Ein Glas Wasser pro Stunde ist ein guter Richtwert. Also mein Random Reminder diese Woche. Warte mit dem Trinken nicht, bis du Durst hast. Dein Gehirn arbeitet besser, bevor er kommt. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.